Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 22 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es nicht so, dass Jungs lieber mit Autos spielen und Mädchen mit Puppen? Warum erscheinen manche Kinder so altklug und manche so wie Spring ins Feld? Warum sind die einen Kinder introvertiert und die anderen so exaltiert? Warum sind die einen ängstlich und scheu und die anderen mutig und herausfordernd? Das sind Themen, über die sich schon viele Philosophen, Psychologen und Anthropologen den Kopf zerbrochen haben. Vielleicht können wir aus den alten Lehren des Kan Yu, also des Feng Shui, des Baze und der TCM Antwort geben. Wir wissen ja, dass die chinesischen Lehren durch langfristige Beobachtungen bestätigt wurden, und wir wissen, dass alle chinesischen Lehren unter der Lehre Wu Xing, die fünf Elemente, gemeinsame Wurzeln haben, beziehungsweise eine gemeinsame Basis. Seit mehr als 5000 Jahren haben die Chinesen den Kosmos, die Erde, die Wetterphänomene, die Natur und die Menschen beobachtet. Sie haben die Erkenntnisse niedergeschrieben, verglichen und bestätigt. Nachweislich hat König Fu Shi ca. 3000 vor Christus aus dem Beobachteten erste Schlüsse und wissenschaftliche Erkenntnisse daraus gezogen, zum Beispiel mit den Trigrammen. Der sogenannte Gelbe Kaiser Huang Di, er regierte ca. 2700 bis 2600 vor Christus, der schrieb das Buch Nei Ching, das heute noch für jeden TCM-Arzt eine Pflichtlektüre ist. Und der Philosoph und Arzt Mencius, ca. 300 vor Christus, der sammelte und vereinte alle gesundheitlichen Werke und Lehren unter dem Begriff TCM, ist die Abkürzung für traditionelle chinesische Medizin. Und schon vor mehr als 2300 Jahren hatte man die Entwicklung des neuen Lebens am Fötus und der gebärenden Frau im Fokus. Man machte sich Gedanken über die Entwicklung des Kindes und die Gelehrten erkannten dabei, dass gleich mehrere Arten von Qi-Qualitäten Einfluss nahmen, und zwar auf den Fötus im Leib der gebärenden Mutter. Die Einflüsse vor der Geburt erklärte man mit den himmlischen Energien, die in Form von Geistern in den menschlichen Fötus eingezogen sind, um dort verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Und diese Geister bleiben bis zum Tod im menschlichen Körper und erklären die inneren Qi-Verhältnisse. Diese Energien kann man mit Hilfe der TCM-Lehre Baze berechnen und mit der TCM-Lehre Akupunktur aktivieren. Aber wohlgemerkt, diese inneren Energien sind himmlische Energien, die wir also nicht verändern können. Erst nach der Geburt nehmen dann auch die sogenannten irdischen Energien, das Feng Shui, Einfluss auf den menschlichen Körper. Lao Tse erklärte die Vielzahl der Qi-Qualitäten folgendermaßen. Aus dem Nichts wurde das Qi geboren als eine einzigartige göttliche Energie. Das Qi wiederum gebar das Yin und das Yang. Alle Dinge, alle Substanzen und Phänomene, ob in Form oder in Geist, gemeint war materiell oder energetisch, fließen im ewigen Strom des Tao und durchdringen sich gegenseitig. Unsere Erde ist umgeben von Tianqi, vom Qi des Himmels, übersetzbar als Atmosphäre oder als Wetter. Und nur durch das Qi des Himmels, das unseren Planeten schützend umfasst, kann Leben auf der Erde entstehen und auch bestehen. Ewig fließt das Qi des Himmels in 5 verschiedenen Qualitäten und jede von ihren in ihrer Yin- und Yang-Form. Das Qi wandelt sich mit den Jahreszeiten und es wird dennoch nicht mehr und nicht weniger. Und auch in unserem Körper wandelt und wirkt das Qi und unterstützt auf diese Weise das Leben. Das Qi ist uns teils angeboren, teils ererbt und teils selbst erworben. Shengqi ist das vorgeburtliche, das göttliche Qi, Energie des frühen Himmels. Dieses Qi, getragen von den Geistern, die vor der Geburt in unseren Körper einziehen. Und weiter erklärte Laozi: Die wichtigsten Geister in unserem Körper sind Po, der Körpergeist, und Hun, der Seelengeist, die zusammen Körper und Seele verwalten. Sie sind die Grundlage unserer alten Lehre, denn diese Geister können uns helfen, sodass ein gesunder Geist einen kranken Körper heilen oder auch ein gesunder Körper einen kranken Geist heilen kann. Die Heilkräfte aller Geister können nur mit dem Yuan Qi des Hun und Po entfacht werden. Yuan Qi, liebe ZuhörerInnen, das ist also das ererbte Qi, Energien des frühen Himmels. Es ist die energetische Mitgift unserer Vorfahren, die als Geister unseren Körper und unsere Seele beherrschen. Es ist die prägende Basisenergie, die über unseren Körper, unser Geschlecht, über unser Wesen und über unser Talent wacht. Das ererbte Qi ist von unseren Eltern und Großeltern. Dieses Qi ist eng verbunden mit dem Funktionskreis Niere und bezeichnet die von unseren Eltern ererbte kosmische Lebenskraft, die die grundlegenden Abläufe des menschlichen Lebens wie Geburt, Wachstum, Reifung, Alter und Tod regelt. Diese Energie tragen wir von Geburt an in uns und sie begleitet uns ein Leben lang. Ist aber unser Yuan Qi erschöpft, so bedeutet das Ende des Lebens. Das nachgeburtliche Qi, das sind Energien des späten Himmels. Es bezeichnet die Energien, die wir als Menschen über unseren Aufenthaltsort aus der Atemluft und aus dem festen und flüssigen Nahrung gewinnen. Es ist unser Stoffwechsel. Diese Energie ist die Quelle aller Bewegungen in unserem Körper und sie schützt uns vor krankmachenden Einflüssen. Sie ermöglicht alle Transformationen und Umwandlungen. Diese Energie wärmt uns, sie hält die Organe an ihrem Platz und sorgt für die Verteilung der Körpersubstanzen. Das nachgeburtliche Qi wird aufgeteilt in Wei Qi, das abwehrende Qi, das nährende Qi, das Yin Qi und das Brust Qi, das Chong Qi. Wei Qi, das abwehrende Qi, dient als Schutz vor äußeren schädlichen Einflüssen, vor äußeren Krankheitsfaktoren. Es bildet eine Art energetisches Schutzschild und entspricht unserem Immunsystem. Tagsüber bewegt sich das Wei Qi an der Körperoberfläche. Nachts schützt es die inneren Organe. Das Weiqi ist übrigens die Energie, die auch bei den Kampfsportarten zielgerichtet eingesetzt bzw. zur Hilfe genommen wird. Yingqi, das nährende Qi, bezeichnet die reine und klare Energie, die aus der Nahrung und aus der Atemluft gewonnen wird. Sie zirkuliert in den Meridianen, in den Blutgefäßen und ernährt das Yin und Yang der Organe, Zhang und Fu und auch die Gewebe. Zhongqi, das Brust-Qi, hat seinen Sitz im Brustkorb und ist eng verbunden mit den Funktionen von Herz und Lunge. Seine Aufgaben sind vor allem die Kontrolle der Atmung und des Herzschlages. All das sind Funktionen der Lebensenergie Qi, die aber zugleich auch wieder hochwertige Energien benötigt, denn der menschliche Organismus muss die verbrauchten Energien wieder ergänzen und das verbrauchte Qi auffüllen. Wir Menschen tun dies aus der Atemluft und aus den festen und flüssigen Nahrungen, aus der das Qi extrahiert und nutzbar gemacht wird. Voraussetzung für einen funktionierenden Stoffwechsel und für eine gute Extraktionsfähigkeit sind die Nieren, das sogenannte Nierenfeuer, das gleichsam die Transformationskraft des Organismus entspricht. Magen und Milz, unterstützt von Gallenblase und Leber, sorgen für die Extraktion der reinen Anteile unserer Nahrung, also das Nahrungs-Qi. Die Lunge wiederum gewinnt aus der aufgenommenen Atemluft die reinen Anteile der Luft, das Luft-Qi. Aus den reinen Qi-Anteilen der Luft und der Nahrung wird das nachgeburtliche Qi gebildet, das unseren Organismus schützt als Weiqi und nährt als Yingqi. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass der kluge und wissende Mensch nur die besten Qualitäten zum Auffüllen seines Qi-Tanks verwendet. Aber nein, Alkohol, Drogen und ungesunde Ernährung haben in der heutigen Gesellschaft mehr Anerkennung und die ohnehin schon stark verschmutzte Luft wird noch von teuren Zigarren und Zigaretten vergiftet. Gerade so, als wollte man den eigenen Körper, der eigenen Gesundheit schaden und sein Leben bewusst verkürzen. Um das Qi zu nähren und zu regenerieren, sind gute, bewusste Atemfunktionen und sauerstoffreiche Luft von höchster Bedeutung. Genauso wie eine gute Verdauungsfunktion gutes, energiereiches, nicht zu schwer verdauliches, kurz ein gesundes Essen nötig hat und auch genügend Urlaub und Erholung, Freude und Zufriedenheit bei der Arbeit und im Leben. Liebe ZuhörerInnen, kommen wir bitte nach diesem kurzen TCM-Exkurs wieder zu unserem Thema. Warum spielen Jungens mit Autos und Mädchen mit Puppen? Warum erscheinen manche Kinder so altklug und manche so spring ins Feld? Warum verhalten sich manche Kinder älter, als sie es sind, und andere verhalten sich selbst im höheren Alter noch wie Kleinkinder? Oft rätseln wir vor der Geburt, was wird es denn, Junge oder Mädchen? Oft haben wir den Wunsch nach einer Tochter oder auch nach einem Sohn, und das Geschlecht eines Fötus kann man ab dem dritten Schwangerschaftsmonat erkennen, mit Hilfe von speziellen Ultraschalls oder auch mit einem Bluttest. Aber was bitte entscheidet letztlich darüber, dass es ein Junge oder ein Mädchen wird? Natürlich wissen wir es, es sind die X- und Y-Chromosomen. Die Zellkerne aller Menschen enthalten normalerweise zwei Geschlechtschromosomen. Männer besitzen ein X- und ein Y-Chromosom, also XY. Frauen besitzen zwei X-Chromosomen, also XX. Wer aber bestimmt über das X und über das Y-Chromosom? Der Zufall? Das Schicksal? Oder ist es von Gott gegeben? Und was wird es, wenn die Geschlechtszuweisung nach Chromosomen atypisch ist, wie zum Beispiel bei XXY oder bei XYX? Durch die Lehre der TCM wissen wir, dass mit der Befruchtung des Eis, mit der ersten Zellteilung, der göttliche Geist Shen in den Körper der Schwangeren einzieht. Er zündet den göttlichen Lebensfunken und überwacht die Zellteilung. Ein Embryo beginnt zu wachsen, alle notwendigen Organe werden ausgebildet und seine eigene Blutbildung setzt ein. Mit dem ersten Herzschlag zieht Shen dann in das Herz des Embryos um und entwickelt dort das Gehirn und das Nervensystem. Der Fötus beginnt sich zu bewegen. Dieser Lebensgeist, Shen, bleibt bei ihm bis zu seinem Tod. Man erkennt ihn am Leuchten in den Augen. Und mit dem Tod erlischt dieses Leuchten. Shen verlässt den Körper, um wieder eins zu werden mit dem Göttlichen. Das Herz und mit ihm der göttliche Geist Shen steht für die Wandlungsphase Feuer. Und das Feuer ist übrigens, nach der TCM, auch das Element, das uns Menschen von Tieren unterscheidet. Im dritten Schwangerschaftsmonat zieht nach der TCM-Lehre der Körpergeist Po in den Embryo ein. Er wohnt in der Lunge. Von dort aus überwacht er die gesunde Ausbildung aller Knochen, aller Körpergewebe, aller Gliedmaßen, aller Organe und Sinnesorgane und er sorgt auch für das Körperbewusstsein, für das sogenannte Körpergefühl. Der Fötus beginnt am Daumen zu nuckeln und Fruchtwasser zu trinken. Seine Mimik wird auf dem Ultraschallbild sichtbar. Er fängt an zu greifen und sich im Mutterleib zu bewegen. Sein Skelett verhärtet sich und seine Geschlechtsteile lassen sich unterscheiden. Weibliches oder männliches Geschlecht. Nach der TCM-Lehre hat alles eine Yin- und eine Yang-Form. Das gilt natürlich auch für die Lebensenergie Qi. Und so ist nur logisch, dass auch der Körpergeist Po in einer Yin- und Yang-Form auftritt. Ob er also in weiblicher oder männlicher Form in den noch ungeborenen Körper einzieht. Genauso logisch ist es dann, dass ein männlicher Po den Körperbau auf eine männliche Struktur ausrichtet und natürlich auch auf männliche Geschlechtsorgane, beziehungsweise ein weiblicher Po auf einen weiblichen Körperbau und auf weibliche Geschlechtsorgane. Im siebten Schwangerschaftsmonat zieht nun nach der TCM-Lehre der Seelengeist Hun in den Fötus ein. Er wohnt in der Leber und überwacht von hier aus die gesunde Ausbildung von Geist gleich Intellekt, von Gefühl gleich Emotion und installiert auch das Seelenbewusstsein, also Empathie und das sogenannte Mitgefühl. Auch die Hundseele gibt es in Yin- und Yang-Form. Und wieder ist es dann nur logisch, dass ein weiblicher Hun das Seelenleben einer weiblichen Seele vermittelt und der männliche Hun das Seelenleben einer männlichen Seele. Das Gehirn entwickelt sich und das Nervensystem. Alle Organe reifen aus, das Ungeborene dreht sich in die Geburtsposition und entwickelt die sogenannte Lungenreife. Die Geburt kann jetzt losgehen. Liebe ZuhörerInnen, solange zwei gleichgepolte Geister, Körper und Seelengeist, sich treffen, wird die Entwicklung eines neugeborenen Menschen unauffällig verlaufen. Ein Junge wird sich jungentypisch verhalten und entwickeln, so wie sich ein Mädchen entsprechend mädchenhaft entwickelt. Was ist aber, wenn zum Beispiel ein männlicher Po und ein weiblicher Hun in den Körper eingezogen sind? Viele Eltern und Kita-Leiterinnen haben mir schon bestätigt, dass Jungens typische Männerinteressen verfolgen und aus dem vorhandenen Spielangebot Jungens typische Spiele aussuchen, wie zum Beispiel Bausteine, Bagger, Traktoren, Autos und Ballspiele, alles was mit Jagen und Kämpfen zu tun hat. Mädchen bevorzugen dagegen typische Mädchenspiele, wie zum Beispiel Puppen oder Ankleiden, Pflegen, Einkaufs- oder Küchenspiele. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Und ja, eine gewisse häusliche Prägung ist auch vorhanden. Ausnahmen sind hier aber auch die Umstände, wenn die in noch ungeborenen Körper eingezogenen Geister ungleiche Pole haben. Dann kann man beobachten, dass Jungens mit Puppen spielen und Mädchen beim Fußballspielen mitmachen wollen. Und spätestens ab beginnender Pubertät kann man in der Person einen Geschlechterkampf feststellen, bei dem es um die Kontrolle über Körper und Geist geht, je nach Stärke oder Ausprägung des Körper- oder Seelengeisters fühlt sich diese Person mehr zu Weiblichkeit oder zu Männlichkeit hingezogen. Da fehlen der Frau die weiblichen Rundungen und viel zu viel Testosteron sorgt für starken Haarwuchs und für eine viel zu tiefe Stimme. Oder Männer wirken sehr weiblich und sind mental extrem sensibel. Je weiter sich dieser Kampf ausbreitet, umso mehr ist der Konflikt zu erkennen. Wenn ein männlicher Körper einen weiblichen Geist hat oder wenn ein weiblicher Körper mit einer männlichen Gefühlswelt ausgestattet ist oder umgekehrt ein männlicher Körper mit einer weiblichen Gefühlswelt. Dieser Konflikt kann so schwer sein, dass sich eine gespaltene Persönlichkeit sogar für eine Hormontherapie entscheidet oder im Extremfall für eine schmerzhafte Geschlechtsumwandlung. Der Geschlechterkampf wird zumeist im Innern des Menschen ausgetragen. Je älter der Mensch wird, desto öfters verraten aber typische Bewegungen diesen Zwiespalt nach außen. Wenn zum Beispiel die Gliedmaßen anders als üblich bewegt werden oder zum Beispiel Mädchen wie Buben springen oder umgekehrt. Und im Kindesalter zeigen sich diese Konflikte eben auch im Spielverhalten, wenn zwei verschiedene Seelen in einer Brust sind. Da zieht der Bub auch mal gerne ein Kleid an, läuft mit Mutters Schuhen und malt sich die Lippen an. Diese Konflikte im jungen Körper und Geist können, wenn sie nicht ausgesprochen werden, zu untypischen Verhalten führen. Je nach Dominanz der Geister im Körper wehrt sich die Seele und rebelliert, statt in sich zu ruhen. Das Kind wirkt unausgeglichen und unzufrieden. Es fühlt sich nicht wohl in einem unpassenden Körper. Und zu Beginn der Pubertät rebelliert dann auch noch der ganze Körper. Bei Knaben ist das wohl etwas leichter, bei Mädchen bereitet der Umbau der Geschlechtsorgane hin zu einem gebärfähigen Körper physisch und auch psychisch große Probleme. Es ist nun aber nicht gesagt, dass alle Menschen so extrem auf die gegenseitige Polung ihrer Geister Hun und Po reagieren. Es kommt auf die vorgeburtlichen Erfahrungen der einzelnen Körper- und Seelengeister an. Und dies führt zu unserer Frage: Gibt es alte und junge Geister? Gibt es erfahrene oder unerfahrene Seelen? Ab dem Schulalter und oft auch schon davor verhalten sich manche Kinder sehr altklug. Man sagt, sie hätten eine alte Seele. Andere Kinder sind typisch Spring-ins-Feld-Kinder, also sehr unschuldig, unerfahren. Man sagt, sie hätten eine junge Seele. Und genauso wird es wohl auch sein. Für altgediente Seelen ist der Umgang mit dem Leben im Allgemeinen und auch der Umgang mit inneren Konflikten sehr viel einfacher. Irgendwie wissen diese Kinder schon, um was es geht. Im Gegensatz zu Kindern, die auf keine Erfahrung zurückgreifen können oder über bestimmte Erfahrungen noch nicht verfügen. So gehen auch erfahrene Seelen mit einer gegensätzlichen Polung sehr viel leichter um. Bei unerfahrenen Seelen kann das aber bis zur Selbstzerstörung gehen, wie bei allem in der chinesischen Philosophie, es kommt halt darauf an. Entscheidend ist natürlich auch, wie unsere Gesellschaft mit einer gegenseitigen Polung umgeht. Wird die Diversität der Geschlechter toleriert bzw. akzeptiert, dann ist der Druck auf Körper und Seele nicht so groß wie zum Beispiel noch zu Zeiten des Paragraphen 175. Das Outen in unserer Gesellschaft ist Gott sei Dank leichter geworden und der Mensch darf heute so leben, wie er mag. Wichtig und hilfreich sind natürlich auch wissende und verständnisvolle Eltern, Geschwister und Freunde. Liebe ZuhörerInnen, es wäre super, wenn ihr mir ein kleines Feedback zukommen lassen würdet über eure Erfahrungen in Bezug auf sexuelle Orientierung und zur geschlechtlichen Vielfalt. Sendet doch einfach eine E-Mail an kb@turtle-fengshui.de. Wer noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 90 Folgen veröffentlicht. Und mich hört ihr wieder in 2 Wochen mit einem ebenso spannenden Thema zum Phänomen Seelenverwandtschaften, Déjà-vus und Talente. Xie xie, zai chen.